של האנשים האלה.
Eine kurze Meldung zuvor. Meine Frau meint am Büchertisch zwei dieser Testamente zu vermissen. Falls jemand etwas über ihren Aufenthalt weiß, kann er sich vielleicht.
Kann er das nicht lauter machen? Das ist zu leise. Ich
glaube, es gibt auch so. Ich kann mich nicht anschauen. Ich kann mich sagen, jetzt hängen wir da.
Das
ist nichts. Das letzte ist der Tanz der.
Auf jeden Fall, wenn jemand etwas über den Aufenthalt dieser Testamente weiß, kann er sich von meiner Frau melden. Vielleicht sind sie auch nur in Urlaub gegangen und kommen wieder zurück. Wegen der etwas anderen Zusammensetzung der Versammlung heute Morgen nahm ich einen Text, einen neuen, aus diesem selben Abschnitt. Und heute Abend wollen wir etwas zurückkurbeln. Wir waren noch nicht ganz fertig mit dem Text 3 bis 12 im 1. Petrus 1. Heute Abend möchte ich einfach noch einmal den ganzen Text lesen, die Verse 3 bis 12, und hier und da einige Bemerkungen machen. Dann kriegen wir den Zusammenhang und sind imstande, morgen früh Fortsetzung zu machen mit Vers 14. Also 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesu Christi. Der Apostel lobt Gott, aber er bestimmt sehr genau, welchen Gott er lobt. Es ist der Vater Jesu Christi, seines Herrn. Er orientiert sich bei der Identifizierung seines Gottes an Jesus Christus, der in die Geschichte kam und zu dieser Zeit noch nicht lange zurück dort gelebt hatte, der uns nach seiner vielen Barmherzigkeit wiedergebar. Das ist der wichtigste Ausdruck in diesem Text und bis in diesen Brief hinein. Er wird sich mit Wiedergeborenen befassen. Also es handelt sich um Menschen, die zu neuem Leben gekommen sind durch Gott, den Vater des Jesus Christus, der uns nach seiner vielen Barmherzigkeit wiedergebar zu einer lebendigen Hoffnung. Dieses Wortgefüge gehört zusammen. Wiedergeboren zu einer lebenden oder lebendigen Hoffnung. Das heißt, Gott fing mit uns an, um mit uns an ein Ziel zu gelangen. Vor nun schon vielen Jahren hörte ich einmal einen China-Missionaren auf einer Konferenz in Kanada. Er war aus dem Lande befreit worden, er war unter kommunistischer Herrschaft in Gefangenschaft geraten, aber man hatte ihn dann nach einer Zeit wieder freigelassen. Er war dann in dieser Zeit getrennt gewesen von seiner Familie. Natürlich kann man sich vorstellen, welche Prüfungen er kam, wie schwer er da sich auseinandersetzen musste mit der Führung Gottes. Und dann hat der Herr ihm in dieser Zeit, bezeugte er, einen Vers gegeben aus 5. Mose. Er führte sie hinaus, um sie hineinzuführen. Gott fängt nicht mit uns an, sagt er, um uns unterwegs irgendwo liegen zu lassen, sondern er fängt mit uns an, um uns ans Ziel zu bringen. Wenn wir wiedergeboren wurden, dann war das in dieser Welt. Aber wir sind damit auch dieser Welt entfremdet worden. Dadurch sind wir zu Pilgrime, zu Fremden geworden, die sich vorübergehend aufhalten in dieser Welt. Das heißt, es geht woanders hin. Fremde oder Touristen, wie man sie mit einem Fremdwort nennt, die wollen wieder nach Haus. Die siedeln nicht um. Vielleicht bekommen sie Interesse, dass sie sich eines Tages dort niederlassen. Aber darum geht es jetzt nicht. In diesem Text, es sind Menschen, die sich vorübergehend aufhalten und eines Tages in ihr ewiges Land kommen. Und das sind wir, an die dieser Brief auch gerichtet ist. Zu einer lebenden Hoffnung, einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das offene Grab hat uns ein offenes Tor gegeben zu einem neuen Leben und hat uns den Himmel geöffnet, sodass dieser unsere Zukunft ist. Zu einem, und das steht jetzt parallel zu dem Gefüge in Vers 3, wiedergebar zu einer lebendigen Hoffnung, Komma, jetzt Vers 4, und zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe. Das heißt, Hoffnung und Erbe sind zusammenzuziehen. Das eine erklärt das andere. Die Hoffnung ist ein Erbe, will er sagen. Das heißt, das ist unser Los. Das griechische Wort heißt einfach Los. Das ist unsere Zukunft. Das, was uns erwartet. Zu einem unverweltlichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das in den Himmeln aufgehoben ist für uns. Für wen? Nun, jetzt macht er das etwas deutlicher. Uns heißt einfach die Christen, er selbst, der Silvanus, der ihm wohl hilft bei dem Schreiben dieses Briefes, und die Leser und die diesen Brief überkommen, nachhaltig. Wir sind Erben dieser Hoffnung. Aber jetzt erklärt er das weiter. Für uns, die wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden. Für die ist diese Hoffnung aufgehoben. Für die ist dieses Erbe. Wir werden bewahrt hier in dieser gefährlichen Welt, wo wir uns nur vorübergehend aufhalten. Wir werden bewahrt. Für was? Für was werden wir bewahrt?
Fürs Erbe.
Wie? Ja, und wie setzt er den Satz hier im Text fort? Die einen haben Heil, die anderen Rettung, das bedeutet dasselbe. Wir werden bewahrt für das Erbe. Jemand antwortete, Erbe ist dasselbe. Das heißt, die drei Begriffe, Hoffnung, Erbe und jetzt Rettung oder Heil, laufen parallel. Es handelt sich um denselben Gegenstand, unsere Zukunft. Für uns, die wir auf ein Erbe hoffen, und dieses Erbe ist eine Rettung, unser Heil, unser künftiges Heil. Einige Male habe ich erwähnt, dass unser Heil ein dreifaches ist. Wir erleben es von unserer gegenwärtigen Warte aus, haben wir es erlebt, wir erleben es heute und wir werden es erleben. Gott rettet uns durch eine Geschichte, das ist Heilsgeschichte, unsere persönliche Heilsgeschichte, die wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden. Merken Sie, dass wir zweimal den Gedanken des Bewahrens haben. In Vers 5, Vers 4 und Vers 5. In Vers 4, das Erbe wird aufgehoben in den Himmeln für uns. Das Erbe wird dort bewahrt, aufgehoben. Ist den Dieben dieser Welt nicht zugänglich. Aber jetzt heißt es in Vers 5, wir werden bewahrt. Gott bewahrt unsere Zukunft für uns und bewahrt uns für die Zukunft. Das ist schön, das zu wissen, dass Gott wirklich dabei ist, uns zusammenzubringen mit unserer Zukunft. Das heißt, Wiedergeburt und Hoffnung werden hier zusammen verseilt, ja, zusammen verbunden. Er will uns hindurchbringen. Er macht uns Mut. Wir werden bewahrt durch die Kraft Gottes. Nur durch den Glauben. Das heißt, wir verlassen uns ganz auf ihn, Tag für Tag. Er wird uns durchbringen. Die wird in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden für die Rettung, die bereit ist, geoffenbart zu werden. In dem Moment, wo wir unsere Augen schließen und in der anderen Welt wieder aufmachen, ist sie da. Diese Herrlichkeit, dieses künftige Heil, das die Rettung aus dieser Welt darstellt, das ist die künftige Rettung. Wir werden aus dieser sündhaften Welt gerettet und die Sünde wird aus uns selbst entfernt. Etwas wird aus uns entfernt und wir werden aus dem Bereich der Sünde entfernt. Das heißt, total getrennt von dem, was uns einmal von Gott trennte. Für die Rettung, die bereit ist, geoffenbart zu werden, das Wort hier bedeutet enthüllt, entschleiert. Der Schleier wird weggezogen, das heißt, das stellt schon ein Bild dar, hinter dem Schleier liegt es fertig, um anzutreten. Es ist das Erbe, das wir sofort antreten können, wenn wir dort ankommen. Es ist bereit, enthüllt zu werden in der letzten Zeit. Der Brief liegt nun schon einige tausend Jahre vor. Ja. Und jetzt sind wir da auf diesem Globus. Jede Generation kommt an die Reihe, bis Jesus kommt. Wer aber vor diesem Zeitpunkt stirbt, der natürlich tritt in dieses Heil hinein. Aber für alle Christen ist der letzte Zeitpunkt der Zeitpunkt, wann Jesus kommt. Und dann kommt der Abschluss, der Vorhang wird wieder gezogen und wir sind bei ihm. In der letzten Zeit, da könnten wir jetzt einen Punkt setzen, aber dann müssten wir Vers 6 etwas anders beginnen. Darüber seid ihr hoch erfreut. Aber er setzt den Satz fort mit einem Komma und dann, worüber ihr hoch erfreut seid. Das setzt er voraus. Könnte jemand uns so schreiben und voraussetzen, ihr freut euch darüber? Das ist für mich etwas gewagt von Petrus. Wissen wir, wo der Brief hinkommt? Und wir haben einen kurzen Blick in den ersten Vers. Den erwählten Fremden der Zerstreuung in Pontus, Galatien, in der Mitte der gegenheutigen Türkei, Kappadokien, das ist wohl im Norden, Asien im Westen, Bithynien im Nordwesten. Also ein großer Teil der heutigen Türkei. Wir könnten sagen, vielleicht die obere Hälfte. Das ist ein großes Land. Dort sind Christen verstreut in verschiedenen Gemeinden. Ist Petrus überall da gewesen? Ich weiß nicht. Silvanus könnte dort gewesen sein. Auf jeden Fall wird dieser Brief von ihm wohl mitgenommen auf einer Reise durch diese Provinzen. Petrus ist natürlich Prophet. Und er darf schon so sprechen, wenn der Heilige Geist ihm das eingibt. In diesen vielen Kreisen hat es Christen, die sich wirklich freuen über die Zukunft, über das Kommen Jesu. Sie erwarten es und freuen sich über diesen Jesus. Ja. Wollen wir ihnen ähnlich sein, uns wirklich freuen am Herrn Jesus? Worüber ihr hoch erfreut seid, die ihr jetzt ein wenig, für eine kurze Zeit und nur im Maß, Gott weiß, welches Maß er uns auferlegen kann an Prüfung. Wenn es sein soll, wo Gott es so führt, betrübt wurdet in mancherlei Prüfungen. Manchmal meinen wir, es wäre zu viel, aber Gott weiß, was er uns anvertrauen soll. Damit, jetzt wird der Zweck angegeben, damit, warum dürfen wir uns freuen? Damit die Erprobung eures Glaubens, sich erweise, ich springe zum zweiten Teil von Vers 7, damit sich erweise zu Preis, Ehre und Herrlichkeit in der Offenbarung Jesu Christi. Deshalb werden wir geprüft. Ja, warum ist das ein Grund? Nun, jetzt müssen wir zurück. Damit die Erprobung eures Glaubens, damit hatten wir uns etwas befasst. Unser Vertrauen zu Jesus. Und in dieser Verbindung spricht der Apostel auch von der anderen Eigenschaft, der Liebe. Der Liebe zu Jesus. Unser Glauben und unsere Liebe sollen dazu führen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Die Prüfungen sollen dazu führen, dass wir Jesus ähnlich werden. Und diese Christusähnlichkeit, die in der Prüfung sich herausgestaltet, diese wird dem Ebenbilde Gottes, in dessen Ebenbild wir gestaltet werden, Ehre und Preis und Herrlichkeit bereiten. Natürlich stehen wir dann in dieser Herrlichkeit als Bilder davon und auch wir sind dann verherrlicht, Römer Kapitel 8. Die Verherrlichung der Christen ist eine zweifache, das heißt die künftige Herrlichkeit. Wir treten ein in eine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes und seines Sohnes, und wir selbst werden verherrlicht. Wir selbst werden verherrlicht und kommen in eine Herrlichkeitsumgebung, im Gegensatz zu der unherrlichen, befleckten Umwelt, in der wir jetzt leben. Damit die Erprobung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als Gold, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird. Ja. Gold ist kostbar. Es gehört zu den kostbarsten Metallen, die wir kennen. Und dieses muss aber erprobt werden. So muss auch der Glaube, der noch viel mehr Wert hat als unser Glaube, als Gott, so muss auch dieser Glaube erprobt werden, damit er sich erweise zu Ehre und Preis Gottes. In der Offenbarung Jesu Christi, das läuft parallel zum Ende von Vers 5, in der letzten Zeit. Jetzt spricht er von der Offenbarung oder von der Enthüllung oder Entschleierung Jesu Christi. Dasselbe Wort. Der Schleier wird weggezogen und Jesus Christus wird offenbart. Er ist da und wartet auf die Zeit, wenn er kommen darf. Diese Zeit ist vom Vater bestimmt und zu dieser Zeit schickt er seinen Sohn zum zweiten Mal in dieser Welt. Dieses Mal aber nicht zum Zweck, die Sünde wegzunehmen, sagt der Hebräerschreiber, sondern um die Erlösten zu sich zu holen und die, die ihn ablehnten, dann ins Gericht zu nehmen. Den, das bezieht sich auf Jesus Christus, ihr nicht gesehen habt und gekannt habt. Nur ein Wort im Grundtext, den ihr nicht gekannt habt. Aber dieses Kennen ist in diesem Fall ein Kennen, weil man gesehen hat. Man kann mir die Frage stellen, kennen Sie den und den? Für die Person, für die fragestellende Person ist das eine bekannte Persönlichkeit und will wissen, ob ich sie auch einmal erlebt habe. Kennen Sie den? Dann kann ich vielleicht sagen, ich weiß von ihm, aber ich kenne ihn nicht, ich habe ihn nie erlebt. Auch wenn ich ihn mal gehört habe, ist immer noch die Frage, ob ich ihn kenne. Also diese Christen sind Menschen, die Jesus nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen hatten. So kennen sie ihn nicht. Sie haben ihn nicht gesehen, aber sie kennen ihn aus der Botschaft. Und durch den Heiligen Geist, so kennen sie ihn schon, aber Petrus bezieht sich auf etwas anderes. Ihr habt ihn nicht zu Gesicht bekommen und doch, er könnte sagen, kennt ihr ihn, ihr liebt ihn, ihr weißt um ihn, ihr glaubt an ihn, ihr habt eine Beziehung zu ihm. Auch wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Das heißt, wir können Jesus genauso lieb haben wie ein Petrus oder andere Jünger, die ihn wirklich vor Augen hatten. Ja. Das geschieht durch den Heiligen Geist und die Botschaft durch die wir ihn kennenlernen, den ihr nicht gesehen und gekannt habt, aber liebt. Den ihr jetzt nicht schaut, sollte man vielleicht unterstreichen. Es gibt immer wieder Menschen, die behaupten, Jesus gesehen zu haben oder zu sehen. Eine Behauptung, die natürlich irreführend ist. Jesus ist heute nicht zu sehen. In der Anfangszeit haben einige ihn gesehen, weil er sich ihnen offenbarte. Paulus hat ihn gesehen und das machte ihn zu einem Apostel. Das heißt, das war ein Kriterium, weswegen er Apostel genannt werden konnte. Er wurde dann auch mit der Botschaft direkt von Jesus betraut. Er gehörte also in die Reihe der Apostel, die ihre Botschaft von Christus bekamen und unser Fundament gelegt haben, Epheser 2 und 3. Aber Jesus ist verhüllt. Wir erleben ihn nicht als einen, den wir mit unseren natürlichen Augen sehen. Wir erleben ihn mit dem inneren Auge, wenn wir in die Heilige Schrift schauen. Dort haben wir immer wieder Bilder von Jesus Christus. Ich war ein junger Soldat. Und dort, wo ich eingetragen wurde und die Uniform bekam, in jener Stadt, zwar weit von uns, aber als ich mich dort befand, war ich dort wohl für einige Wochen. Und in dieser Stadt gab es ein Heim, ein Haus für Soldaten und Seeleute und Flugleute, also für die Militärleute. Und dort war ein gläubiger Seelsorger. Dort konnten Christen sich treffen. Es war ein Haus für Christen und solche, die man auch mit dem Evangelium erreichen wollte. Und mit diesem, der hielt sich auf da, und wenn ein Soldat reinkam, kam mit ihm ins Gespräch. Es war ein sehr schönes Verhältnis, das wir zu ihm bekamen. Und als wir einmal zusammen sprachen, schlug er wohl Hebräer 1 auf und sagte, hier haben wir ein Bild von Jesus Christus. Diese Formulierung war mir neu, aber ich habe sie behalten. Es gibt so Texte, längere Texte, in denen wir uns Jesus richtig geschildert wird. Vielleicht von verschiedener Seite. Wir haben ja auch 3, 4 Evangelien, jedes von einer anderen Seite. Und so bekommen wir ein etwas mehr abgerundetes Bild von unserem Herrn. In Hebräer 1 haben wir ein solches Bild von Jesus Christus. Wir haben eins in Kolosser Kapitel 1, in Philippa Kapitel 2, ja. Es gibt so kürzere oder längere Texte, wo uns Jesus Christus beschrieben wird. Übrigens, das ist auch bei Gott der Fall, dem Vater, besonders in den Psalmen, noch einige andere Stellen. In Jesaja 53 haben wir übrigens auch noch ein Bild, im Psalm 22. Psalm 22, 23 und 24, drei Bilder von Jesus Christus. Dann haben wir Texte über Gott, die uns wirklich Gott schildern. Gott ist groß, barmherzig, Psalm 139 ist eine ausgezeichnete Beschreibung von Gott. Die drei großen Eigenschaften, Allmacht, Allgegenwart und Allwissenheit, werden dort beschrieben. In 4 Strophen, in den ersten 3 Strophen, jeweils 6 Verse. Dort haben wir diese drei großen Eigenschaften und dann am Schluss die Anwendung. Wenn wir nun es mit diesem Gott zu tun haben, dann geht es. Dann schaut der Psalmist in sein Inneres und sagt, erforsche mich. Er steht hier vor einem allwissenden, allgegenwärtigen, allmächtigen Gott. Dann müssen doch die Feinde weichen und ich muss mich vor ihm beugen. Ein wunderbarer Psalm. Aber wir haben kaum einen Text, der uns den Heiligen Geist füttert. Und das macht es so schwer, sich ein Bild zu machen vom Heiligen Geist. Und das ist mit ein Grund, weshalb wir so viele verschiedene Auffassungen haben über seine Person und sein Wirken. Es braucht sehr viel Arbeit, um alles das zusammen und in ein Muster zu bringen, wenn man sich ein Bild vom Heiligen Geist machen will. Aber Gott hat alles offenbart, das wir brauchen. Und wir können wirklich den Heiligen Geist kennenlernen und diese Erkenntnis nun abgrenzen gegenüber der Unwahrheit, die auch unter Christen verbreitet ist. Aber das wollen Sie vielleicht mitnehmen, denn das erklärt mit die Schwierigkeit, die wir an dieser Stelle haben. Deshalb wollen wir Geduld haben mit denen, die in die Irre gekommen sind, und wir selbst wollen emsiger arbeiten, um uns tatsächlich ein biblisches Bild zu verschaffen von der dritten Person des dreieinigen Gottes. Und wir kommen zurück. Den ihr nicht gesehen und gekannt habt, aber liebt, den ihr jetzt nicht schaut, an den ihr aber glaubt, auf den ihr euch freut, er kommt und jetzt schon freut ihr euch über ihn, auf den ihr euch freut mit hoher, unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Jetzt wollen wir uns prüfen, wenn diese Freude nicht so in uns vorhanden ist. Dies ist die gesunde Beschreibung eines gesunden Christen. Wenn wir nicht rankommen an dieses Bild, dann wollen wir uns prüfen, Buße tun und uns diese Freude schenken lassen. Die kommt aus der Liebe. Deshalb wollen wir unsere Liebe anfachen lassen. Und das geht, kommt dadurch, dass wir die Bibel noch einmal aufschlagen und uns Jesus anschauen, wo er uns geschildert wird. Und dass wir ihn lieb gewinnen. Und dass wir auch im Leben in der Praxis immer wieder Ja sagen zu ihm als dem Herrn und Helfer. Die ihr euch freut mit hoher, unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Das Ziel eures Glaubens davontragend. Dahin geht unser Glaube. Das heißt, wir vertrauen auf ihn bis zu diesem Ziel. Und dann schauen wir, dann wird Glaube zum Schauen. Dann werden wir das Ziel des Glaubens davontragen. Und dieses Ziel ist die Rettung der Seelen. Jede Seele, die dort ankommt, tritt hinüber in das künftige Heil und wir werden gerettet von dieser gefährlichen Welt. Und natürlich sind wir ewiglich sicher vor dem Zorn in der ewigen Verdammnis. Das ist das Ziel der Rettung. Bezüglich welcher Rettung? Jetzt kommt ein neuer kleiner Absatz. Innerhalb dieses Satzes, wir sind immer noch in dem Satz, der mit Vers 3 begann. Er wird so mit kettenweise ergänzt. Bezüglich welcher Rettung? Jetzt wird zweierlei darüber ausgesagt. Diese Rettung war Gegenstand der Verkündigung und sie war Gegenstand des Interesses, forschenden Interesses. Und beides, die Verkündigung und das Interesse, gilt wieder zwei Parteien. Wer verkündet diese Botschaft von der Rettung? Es sind alttestamentliche Propheten und neutestamentliche Boten. Ich gebe uns jetzt einen Überblick über diese drei Verse 10, 11 und 12. Diese Botschaft von der Rettung durch Jesus Christus, von der er bis jetzt gesprochen hat und über die wir uns freuen, diese Botschaft wurde verkündet von alttestamentlichen Propheten und sie wurde von neutestamentlichen Boten verkündet an diese Leser. Dann sagt er, war diese Botschaft anschließend, nachdem sie dargelegt war von Propheten und Boten, war sie in Schriftform Gegenstand der Forschung oder des forschenden Interesses oder Interesse. Ja, die alttestamentlichen Propheten, die von Gott aus geweissagt hatten, wussten nicht immer, was das war, was sie sagten. Ihnen war das Wort gegeben, sie verstanden es zu Genüge, sodass sie es äußern konnten, sie konnten sprechen, so viel wussten sie. Manchmal war es in Bildform der israelitischen Geschichte und so weiter, sodass sie es äußern konnten. Aber letztlich verstanden sie nicht alles, die ganzen Züge, die dort in die Zukunft hineingeworfen wurden. Und wenn sie dann fertig gesprochen hatten und ihr Buch vorlag, dann wurde gerade dieses Buch zu einem ein Gegenstand ihrer Forschung. Dann begannen sie zu lesen, was sie geschrieben hatten. Was ist das? Und Petrus sagt, das war durch den Geist dieser Person, von der sie gesprochen hatte. Dieser Geist war in ihnen im Vorweg und hatte ihnen diese Worte gegeben. Er wusste ja am besten, wer Jesus war. Und nun forschten sie ja, wann wird das geschehen, was wir hier gesprochen haben, was Gott uns gegeben hat. Was für eine Zeit wird das sein und so weiter. Und dann sagt der Apostel, das hat Gott ihnen nicht für sie gegeben, sondern für uns. In unserer Zeit sollte das Wirklichkeit werden, damit wir mit der Schrift vergleichen konnten. Die zweite Partei, die Interesse hat an dieser Botschaft, das sind die himmlischen Boten. Vielleicht hier eine kurze Erklärung. In ihrer Übersetzung steht höchstwahrscheinlich Engel. Das griechische Wort ist einfach Bote. Die griechische Sprache hat kein Wort für Engel. Wenn sie von Engeln sprechen will, dann muss sie dieses Wort Bote gebrauchen. Und dann müssen wir vom Zusammenhang her erfahren, von was für ein Bote ist das. Es werden auch Menschen so genannt, Angeloi. Ja, das sind die Engel. Angelos ist der einzelne Engel. Es werden auch Menschen so genannt, denn es handelt sich einfach um Boten. Übrigens, das Wort Angelos heißt Bote und Euangelion, da ist das Wort wieder drin, ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium. Das Ü wird auch als V ausgesprochen, sodass wir Evangelion haben, Evangelium. Lateinisch Evangelium, griechisch Evangelion. Also, das ist die Botschaft, die gute Botschaft. Und die wurde von Propheten verkündet. Und diese Botschaft ist Gegenstand der himmlischen Boten. Sie möchten gerne sehen, was aus dieser Botschaft bzw. aus diesem Christus und seinen Nachfolgern wird. Wenn es hier heißt, am Ende von Vers 12, Dinge, in die auch himmlische Boten hineinzuspähen begehren, dann scheint es doch einen Unterschied zu geben zwischen dem Interesse der Engel, der himmlischen Boten, und dem Interesse der Propheten des Alten Testamentes. Beide hatten Interesse an dieser Botschaft des Christus. Von den alttestamentlichen Propheten spricht und sagt Petrus, sie forschten. Von den Engeln sagt er, sie begehren hineinzuspähen. Sie beugen, sie fragen, sie suchen, aber sie erfahren es nicht. Wie erfahren sie denn, was sie suchen? Epheser Kapitel 3, schlagen Sie auf. Epheser 3, Vers 8. Mir, geringer als der geringste von allen Heiligen, wurde diese Gnade gegeben, unter denen, die von den Völkern sind, die gute Botschaft von dem unausforschlichen Reichtum Christi zu sagen und alle darüber zu erleuchten, was die Gemeinschaft des Geheimnisses sei, das von Ewigkeit her in Gott verborgen gewesen ist, der alles durch Jesus Christus schuf, damit nun den erstrangigen und Autoritäten in den himmlischen Bereichen, sind die Engel. Damit die Engel durch die Gemeinde die sehr mannigfaltige Weisheit Gottes, damit ihnen diese Weisheit kund würde. Sichtbar. Sie können die Bibel lesen, aber sie erfahren, was Gott vorhat und wie das aussieht, wenn dieses, was geschrieben steht, sich in der Gemeinde sichtbar macht, wenn das Bild von Jesus Christus in der Gemeinde Gestalt bekommt, wenn die sich bewegt, die Gemeinde, ja, Wenn die Gemeinde hörbar und sichtbar wird, dann erleben die Engel Gemeinden und dann was? Nach dem Vorsatz der Ewigkeit, den er verwirklicht in Christus Jesus, unserem Herrn. Damit diesen kund würde, das will heißen, damit sie Stoff zur Anbetung haben, denn in der Offenbarung lesen wir, dass eines der Funktionen der Engel ist, einfach Gott zu loben, Tag aus, Tag ein, Tag und Nacht, das heißt die ganze Zeit. Sie wollen an uns Anlass bekommen, den Vater im Himmel und den Herrn Jesus Christus zu loben, dass seine Gnade hier unter uns sich entfaltet zur Ehre Christi. Das soll ein Beweggrund sein für uns, dass wir uns zusammenziehen und wirklich nur für Gott da sind. Es gibt einige solche Stellen, die uns zeigen, dass die Engel Interesse an den Wegen Gottes haben. Sie haben ja auch Jesus begleitet von Anfang bis Ende. Ja? Gottes Wege werden überhaupt begleitet von diesen Boten, diesen himmlischen Boten. Und das wird immer wieder ein Anlass, der Sieg Gottes unter Menschen wird immer wieder ein Anlass, dass sie Gott loben und preisen. Wir gehen zurück zu 1. Petrus. Lesen wir jetzt die Verse 10, 11 und 12 nach diesem Überblick. Bezüglich welcher Rettung Propheten gründlich suchten und forschten, die von der Gnade weissagten, die für euch gedacht war. Sie weissagten von einer Gnade. Das Gesetz kam durch Mose, die Gnade kam durch Jesus Christus. Dieses Heil, das durch Jesus Christus gekommen ist, heißt die große Gnade von Anfang bis Ende. Und die Propheten weissagten davon. Und das können wir jetzt mit dem Neuen Testament vergleichen und die Ähnlichkeit erkennen. Einiges, das dort geschrieben steht, steht nicht im Neuen Testament. So ergänzen die zwei Testamente einander. Das ist also eine große Hilfe für uns, aus mehreren Gründen, das Alte Testament zu besitzen. Die alttestamentlichen Propheten weissagten, das heißt, sie prophezeiten. Übrigens, weissagen heißt nicht nur Künftiges zu sagen, sondern einfach Gottes Wort weiterzugeben. Ja, vielleicht kann ich das noch ein bisschen klarer machen. Das beste Bild scheint mir von Prophezeien haben wir bei Aaron und Mose. Die Schrift teilt uns mit, in den ersten Kapiteln von 2. Mose, dass Mose Gottes Prophet war. Er sollte für Gott sprechen. Gott ist unsichtbar, spricht nicht sehr viel zu Menschen. Hier und dort lässt er seine Stimme hören. Und zwar gibt er weiter sein Wort weiter an einzelne Personen. Unter anderem war es jetzt Mose. Gott gibt Mose sein Wort. Und wenn Mose spricht, spricht er für Gott. Er spricht Gottes Gedanken und Worte aus. Er ist also ein Sprecher. Wir haben auch diesen Begriff in unserem Land. Man spricht von einem Sprecher der Regierung oder einem Sprecher in irgendeiner Partei vielleicht. Wir haben diese Sprecher. Die Bibel und die Griechen würden sie Propheten nennen. Auch ein Schüler eines Propheten konnte, er war der Prophet gleichsam seines Lehrers. Aristoteles war der Schüler von Platon. Und wenn er dann zuerst weitergibt, was er gelernt hat, dann ist er der Sprecher gleichsam von Platon. Platon wiederum ist der Schüler von Sokrates. Übrigens, der Schüler von Aristoteles war Alexander der Große als Jüngling. Aristoteles hatte diesem Jungen einen Gedanken eingeflößt. Er hatte die Vorstellung, die ganze Welt, die ganze Menschheit müsste unter ein Dach kommen, ein Haus. Und dieser Gedanke ist nach der Wende, nachdem der Osten sich geöffnet hat, wieder aufgetaucht. Gorbatschow hat ihn gebraucht, er ist an einigen Stellen gebraucht worden. Europa soll unter ein Dach kommen. Das ist Oikumene. Oikos ist Haus. Mene bleibe. Bleibe in einem Haus. Und das hat Alexander versucht in die Wege zu leiten. Die Menschheit unter ein Dach zu bringen. Und hat natürlich allerhand geschafft auf diesem Wege. Nun zurück. Also ein Prophet ist ein Sprecher für einen anderen, der höher ist als er, von dem er gelernt hat. Mose ist der Prophet Gottes. Aber Mose wendet ja ein, als er gerufen wird, Gott, ich bin kein Redner. Ich soll sprechen, aber ich kann nicht. Nun, Gott macht ihm deutlich, dass der gemacht, das, den Mund gemacht hat und das Ohr, der kann auch Veränderungen verschaffen. Aber dann schließlich sagt Gott zu ihm, schau einmal, dein Bruder ist auf dem Weg, Aaron. Und der wird dir helfen. Und so hat Gott Mose einen Sprecher gegeben. Das heißt, Aaron war der Prophet von Mose. So hat das Gott auch ausgedrückt. Du wirst für ihn Gott sein, er wird dein Prophet sein. Und Mose war Gottes Prophet, ja. Das heißt, was Gott für Mose war, das war Mose für Aaron in dieser Verbindung des Propheten, des Prophezeiens. Das ist ein schönes Bild. Das heißt, ein Prophet spricht für einen anderen. Was das nun ist, das kann sich auf die Vergangenheit beziehen, das kann sich auf die Gegenwart beziehen, das kann sich auch auf die Zukunft beziehen. Aber es sind sehr oft Dinge, die wir sonst nicht erfahren von uns aus. Sie können nicht entdeckt werden, sie müssen offenbart werden. Das gehört auch zur Prophetie, wohl meistens. Also diese Propheten haben geweissagt, in diesem Fall, von der Zukunft des Christus. Er sollte kommen und das war die Gnade Gottes offenbart. Wir hörten heute den Text, die Gnade Gottes ist erschienen, in Christus ist sie uns erschienen. Von dieser Gnade hatten die alttestamentlichen Propheten prophezeit, geweissagt, die für euch gedacht war, dass diese Gnade war für euch gedacht, forschend auf welche oder welche Art Zeit hindeutete der Geist Christi, der in ihnen war, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Der Geist Christi gab ihnen Worte über Tod und Auferstehung Jesu Christi. Jesaja 53, klar, andere Texte. Kommen vom Heiligen Geist. Er hat also das alttestamentliche prophetische Wort eingegeben, hat ihnen gegeben. Ein kleiner Wink oder ein Hinweis, es heißt, die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten. Die Leiden Christi, wo beginnen sie? Sie dürfen antworten.
Bei seiner Geburt.
Bei seiner Geburt. Luther spricht von der, den kümmerlichen Stahlen oder den kümmerlichen Umständen, unter denen Jesus auf die Welt kommt. Kein Heiligenschein, ja. Nichts von dem Geruch. Wahrscheinlich einige Tiere da. Wir wissen nicht genau. Aber doch sehr ärmliche Leute. Das merkt man an dem Opfer, das Josef und Maria bringen, wenn sie Jesus da bringen im Tempel. Es war das billigste Opfer, das es gab. Das zeigt, dass sie sehr arme Leute waren. Jesus ist in sehr ärmlichen Umständen auf die Welt gekommen und sofort schon bedroht, lebensbedroht gewesen. Und so geht das durch sein Leben. Und wann endet das Leiden Jesu? Wie?
Es ist immer noch.
Ja, jetzt ist schon im Ganzen klar, ne? Nee, Nein, ich meine jetzt die eigentlichen Leiden, die prophezeit waren von Christus. Die enden mit seinem Tode. Das heißt, der Tod gehört noch, das Sterben selbst gehört noch zum Leiden. Wir würden sagen, leiden und sterben. Ja? Wir sprechen auch so. Aber Petrus und auch andere können wohl das Sterben in den Begriff Leiden einbeziehen. Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Also, sie prophezeiten von Jesu Leiden, von seinem Kommen in die Welt, in Demut, in Niedrigkeit und dann von seinem Sterben, Leiden und Sterben. Und nun heißt es, sie sprachen auch über die darauf folgenden Herrlichkeiten. Das heißt, die Verherrlichung des Christus beginnt mit der Auferstehung. Die Auferstehung ist der erste Schritt, die erste Etappe der Verherrlichung des Sohnes Gottes. Dann kommt die Auffahrt, oder die, in Deutschland sagt man die Himmelfahrt, und das Setzen zur, sich setzen zur Rechten des Vaters. Und auch heute noch wird er verherrlicht. Weiß jemand, was die Schrift darüber sagt, wie das geschieht? Dadurch, dass Gott seine Feinde zum Schemel seiner Füße macht, wird die Herrlichkeit des Sohnes Gottes immer größer. Jedes Mal, wenn ein Sünder Buße tut und sich beugt, wird er zum Schemel und dann wird er nach Jakobus Wort gebeten, stehe auf, ja. Wir nehmen den ewigen Ort ein, aber er sagt dann, stehe auf, komm und setz dich hier. Ja. Ein schönes Bild aus Jakobus Kapitel 2. Wir werden zum Fußschemel, das heißt, wir kommen nach unten und dann werden wir erhöht. Also jedes Mal, wenn ein Sünder besiegt wird, wird Christus verherrlicht. Und eines Tages werden sämtliche Sünder besiegt werden, nicht alle auf dieselbe Weise, einige müssen das durch Gericht erfahren, aber auch das gehört zur Siegesherrlichkeit des Herrn. So ist die Verherrlichung des Sohnes Gottes eine allmähliche. Aber wenn Petrus sagt, darauf, dann beginnt sie unmittelbar nach dem Tod, das heißt, nach dieser kurzen Zeit, in der er im Grabe war. Die darauf folgenden Herrlichkeiten, warum steht Herrlichkeiten in der Mehrzahl? Vielleicht nicht in ihrer Übersetzung, aber doch im Grundtext. Kann jemand das vielleicht erraten? Die Frage wird nicht direkt im Text beantwortet, aber man hat einen Hinweis hier. Vorher war von Leiden die Rede, von den Leiden des Christus und von unseren Leiden, die wir hier erleben müssen. Der Christus wird verherrlicht, entsprechend seinen Leiden, Herrlichkeit über Herrlichkeit. Und wir werden mit ihm verherrlicht, die wir mitleiden. Römer 8, ja, wir leiden mit ihm und erben dann auch mit ihm diese Herrlichkeiten. Die stehen die werden unseren Leiden gegenübergestellt. Zuvor bezeugte, denen geoffenbart wurde, dass sie nicht sich selbst zu Diensten standen. Natürlich nicht. Warum sage ich natürlich nicht? Weil das keiner von uns ist. Keiner von uns steht sich selbst zu Diensten. Dazu sind wir nicht geschaffen worden. Das ist mir während dieser Reise hier wichtig geworden. Ich hatte von einer Hochzeit zu sprechen. Irgendwie, als ich darüber nachdachte, kamen mir diese Gedanken. Und das war gesund für mich, der ich tendiere, für mich zu leben. Und da habe ich gemerkt, wir sind eigentlich dazu geschaffen, für Gott da zu sein und für andere. Und ich dachte darüber nach, wie schön wäre es, wenn jeder das kapieren könnte. Was wäre doch die Gesellschaft, ein Himmel auf Erde, wenn jeder für andere leben würde. So gestaltet sich übrigens auch Gesellschaft. Ja? Der eine tut dies zugunsten der anderen und so weiter. So leben wir auch zusammen. Nur sprechen wir von Freiheit, und das heißt von der Möglichkeit, dass auch jeder für sich selbst lebt. Und wir erleben durch die Jahre, die wir älter werden, wir merken, wie sich das entwickelt, wenn der Idealismus die Überhand bekommt. Ja. Wir Menschen leben in einer Spannung. Das ist von Anfang an so gewesen, denn wir sind im Bilde Gottes geschaffen, der nach dem Modell eines Kreuzes da ist. Gott selbst ist eins, alle drei sind eins, auf derselben Ebene des Ruhmes. Aber Gott selbst unterstellt sich selbst. Die zweite Person unterstellt sich dem Vater, die dritte den beiden. Und der Vater dient diesen beiden. Jeder unterstellt sich den anderen, sodass wir eine senkrechte Beziehung bekommen. Als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn in seinem Bilde. Gemeinschaftlich, wir sollten eine Einheit sein. Die Ehe war der Kern dieser Gesellschaft. Ganz besonders im Bilde Gottes geschaffen, das heißt eine Mehrzahl in Einheit oder Einheit in Mehrzahl. In dieser Gemeinschaft, beginnend mit der Ehe, haben wir dieses Kreuz, dieses Beziehungskreuz. Sie sind beide auf derselben Ebene, beide Ebenbilder Gottes, gleich. Das macht Petrus uns klar. Aber Gott hat es auch so geschaffen, dass der eine Teil dem anderen dient. Aber beide dienen einander. Beide brauchen einander, aber wir haben diese senkrechte Beziehung dort. Das ist auch so in der Gesellschaft. Dann kommen die Kinder, die werden den Eltern unterstellt und so weiter. Aber wir merken sehr bald, eigentlich sind das ebenbürtige Wesen, die wir da haben. Ja? Und die Erziehung sollte dieses im Auge behalten. Das behalten wir als Eltern nicht immer im Auge. Wir erziehen hier Menschen, dass sie auf unsere Ebene kommen. Und in der Schrift werden Söhne, die Brüder des Vaters genannt. Das heißt, sie sind neben uns ebenbürtige Menschen. Dazu werden sie herangereift. Im Römertum, vielleicht auch bei den Griechen, gab es einen Zeitpunkt vom Vater, beziehungsweise vom Gesetz, vielleicht manchmal so, festgestellt. Und zu dieser Zeit, vorher war der Sohn, was Privilegien betraf, was Vorrechte betraf, nichts. Er war nicht freier, was seine Freiheit betraf, als ein Sklave, ein Pais, der im Haus diente. Die zwei, das macht auch Paulus klar in Galater 4, die zwei waren auf selber Ebene. Sie waren Sklaven, Besitztum des Vaters und er konnte über sie verfügen. Aber er zog seinen Sohn so, dass er eines Tages Bruder des Vaters wurde. Und ich denke, dann bekam er den Talar, beziehungsweise diese Robe des römischen Bürgers und war somit vor dem Gesetz ebenbürtig mit seinem Vater. Das ist ein schönes Bild. Wo kamen wir her? Kam ich darauf? Ich verliere manchmal den Faden. Nicht euch selbst zu Diensten stellen, ja. Niemand von uns ist für sich selbst da. Wir sind dazu da, wir sind im Bilde Gottes geschaffen, aber wir sind zu seiner Ehre geschaffen. Die Welt ist so geschaffen, dass alles, beginnend mit den Engeln und dann die Menschen und die Tiere und die andere materielle Schöpfung, das ist alles da mit dem Pfeil nach zum Schöpfer hin weisen. Alles soll zu seiner Ehre dienen. Das sehen wir in Offenbarung. Einige Lieder dort, die diesen Schöpfer preisen. Gott ist das einzige Wesen, das dem Wesen nach das Recht hat, im Mittelpunkt zu stehen. Er ruft nach dieser Ehre, nach diesem Lob. Und das ist keine Selbstsucht. Das gehört zu ihm. Es gehört dazu, dass er die Ehrerbietung seiner ganzen Schöpfung verlangen darf, ja, heischen darf. Andererseits aber hat Gott reichlich unter Beweis gestellt, dass er bereit ist, von seinem Thron abzusteigen und seiner Schöpfung zu dienen. Er sorgt ja bis in die Minute für seine Schöpfung. Jesus hat uns das deutlich gemacht. Kein Haar fällt vom Haupt, ohne dass er es weiß. Kein Sperling und so weiter. Gott sorgt für seine Schöpfung, er dient den Vögeln und so weiter. Er dient seinen menschlichen Geschöpfen. Er ist in seinem Sohn Mensch geworden, hat gedient. Das Menschensohn kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Bedenken wir mal, Jesus hat nie für sich selbst gelebt. Man kann keine Stelle finden, wo er etwas für sich selbst tat. Er war wirklich für andere da, hat Menschsein uns vorgelebt. Jetzt sollen wir das lernen, nicht für uns selbst zu leben. Allerdings gibt es hier ein kleines Gleichgewicht. Jeder von uns ist schon verantwortlich für sich selbst. Dazu erziehen wir auch die Kinder, dass sie lernen, sich selbst anzuziehen, sich selbst zu nähren und für sich selbst dann auch zu sorgen, auch für sich selbst zu denken und so weiter. Und dass sie dann auch Säulen werden können für andere, woran andere sich wieder an sie lehnen können. Das soll ein Stück der Erziehung sein. Das ist klar. Aber das dient wiederum dazu, dass wir anderen zur Verfügung stehen. Wir sollen den anderen Lasten abnehmen. Ich soll mich nicht dauernd bedienen lassen. Ich bin dankbar, wenn man mir hilft, aber ich soll auch bereit sein, anderen zu helfen. Ja. Und ich bin bereit, für mich selbst zu sorgen, damit niemand anders für mich sorgen muss. Das ist auch ein Dienst. Das heißt, jeder von uns ist für andere da, weil Gott uns so geschaffen hat, dass wir für ihn da sind und in diesem Zeichen auch füreinander da sind. Und wenn Petrus diesen kleinen Ausdruck macht, dann ist das typisch für die Wege Gottes unter uns. Die Propheten haben hier einen Weg gezeigt. Sie standen nicht, sich selbst zu dienen. Und keiner von uns dient sich selbst, auch kein Verkündiger. Wir sind nicht Chef, wir sind Diener. Diener am Wort. Wir dienen, wir reichen Brot da. Und wir bestimmen nicht und spielen mit den Gemeindemitgliedern und den Christen so rum wie die Schachfiguren da draußen. Nein, wir sind Dienende. Und das wollte der Herr uns zeigen. Wir haben viele Konferenzen gehabt, vielleicht in der jüngeren Vergangenheit, Führerschafts-, Leiterschaftskonferenzen und Seminare. Das ist etwas. Das ist eine verkehrte Betonung, finde ich. Diesen Begriff, diese Konzeption scheint die Bibel nicht zu haben. Ich finde, sie spricht sehr wenig von Leiterschaft oder Führung. Sie spricht von Dienen. Und es gibt einige Brüder, die haben das erkannt und die propagieren das aus. Nee, wir sind Diener. Auf diesem Wege sollen wir führen. Als Dienende am Wort, als Dienende überhaupt. Das Zeugnis darf ich unserem Pastor in Kanada ausstellen. Er ist immer bereit, sofort da, was immer es ist, auch im Saal, wo gegessen wird. Er ist ein Diener. Das habe ich schon gemerkt bei einigen. Und davon kann man lernen. Nun, wir wollen ein bisschen zum Schluss kommen. Denen geoffenbart wurde, dass sie nicht sich selbst zu Diensten standen, aber uns mit dem, was euch nun als Botschaft weitergegeben wurde. Das heißt, die alttestamentliche Botschaft ist Evangelium, dasselbe Wort, das in Evangelisation und in der Gemeinde verkündet wird. Die neutestamentliche Botschaft ist die alte und die alte ist die neue. Durch die euch die gute Botschaft sagten, das ist das Evangelium, durch den vom Himmel entsandten Heiligen Geist. Merken Sie hier etwas? Wir hatten das doch schon einmal, oder? Was war durch den Geist? Die alttestamentliche Botschaft, die kam durch den Heiligen Geist. Und jetzt heißt es, die neutestamentliche Botschaft wird durch den Heiligen Geist weitergegeben. Die Botschaft Alten und Neuen Testamentes kommt vom Herrn, vom Heiligen Geist. Und sie ist es, die wir weitergeben. Die Gemeinde lebt von diesem Wort. Ich habe ein Zitat, das ist von einem Verkündiger, einer führenden Persönlichkeit, auf die Christen schauen, aber es ist nicht ein biblisches Zitat. Wir brauchen mehr als das Wort. Wir brauchen das gegenwärtige Wort. Und da unterscheidet man zwischen zwei griechischen Wörtern, Logos und Rhema. H-R-E-M-A. Aber diese zwei Wörter sind in der Schrift identisch. Das sind nicht zwei verschiedene Worte Gottes. Eines, ein altes in der Bibel und ein neues, das in der Gemeinde dann durch Prophetie gleichsam gegeben wird oder jemandem persönlich gegeben wird, als ob wir auch dadurch, wie durch das, jetzt leben würden. Viele Kreise rechnen damit, dass Gott in der Gemeinde spricht und dass das jetzt dieses ergänzt. Und wir haben es auch von einer Christin, glaubten sie war eine Christin, gehört, sie sprach wohl mit meiner Frau, ja, wozu brauchen wir die Bibel? Wir haben das, den Heiligen Geist und das lebendige Wort, ja, so ungefähr. Nein, dieses ist das Rema. Dieses ist das Wort, das Gott gesprochen hat. Logos heißt das Gedachte zum Ausdruck gebracht. Rema heißt, dass es ausgesprochen wurde. Heißt Ausspruch. Ja. Gott hat gesprochen, aber es ist dieselbe Botschaft. Das macht Paulus klar, Petrus klar am Ende dieses Kapitels. Er gebraucht beide Wörter und zwar Auswechslung. Ja. Logos ist Rema und Rema ist Logos. Das wollen wir auch hier einbringen. Der Heilige Geist hat dieses Wort gesprochen und wenn ich dieses Wort aufschlage, dann spricht der Herr. Er muss nicht noch einmal reden. Ich brauche nicht zu bitten, Herr, rede zu mir. Das hat er schon längst getan. Was mir fehlt, ist offene Ohren, nicht ein neues Reden Gottes. Ich bin dran, nicht er. Ich bin dran, ein offenes Ohr seinem Reden, das bereits geschieht, zu schenken. Damit er, also damit ich höre, was er zu sagen hat. Und Jesus sagt, Lukas 8, Vers 18, seht zu, wie ihr hört, denn wer hat, sehen Sie, wer hört, der hat. Was ins Ohr, durch das Tor des Ohres hineinkommt, hat man im Kopf. Übrigens, hier ist das Herz, ja, nicht hier. Das innere Herz ist hier. Hier wird gedacht, hier werden Entscheidungen getroffen, hier ist der innere Mensch. Und hier hören wir. Hier hören wir das Wort. Wir überlegen es ja, und wir gehen ein oder gehen nicht ein, auf was Gott gesprochen hat. Hier erfahren wir, was Gott gesagt hat. Das heißt, wenn wir es lesen, kommt es durch die Augen natürlich. Wenn wir es hören, kommt es dann durch das Ohr. Dinge, in die auch himmlische Boten hinein zu spähen begehren. Jakobus Kapitel 1, noch kurz, Vers 25. Aber wer in das vollkommene Gesetz hineinspähte, dass der Freiheit und bei dieser Haltung blieb, diese Haltung des demütigen Schauens, hineinspähen das Wort. Man bückt sich und ist begehrt zu hören, zu erfahren, was sagt Gott hier. Ja? Wir neigen das Ohr an sein Wort. Hineinzuspähen begehren, sie wünschen zu verstehen, was Gott vorhat mit der Verwirklichung seiner Prophetien, seinem Wort. Das ist dann zu sehen in solchen Versammlungen wie heute. Und wenn wir jetzt rausgehen, uns bewegen, wie wir miteinander begegnen, was wir sagen, alles das soll Verkörperung des Evangeliums sein, sodass die Engel Stoff haben, heute Nacht zum Loben. Ja. Wer möchte mit uns zum Schluss beten? Sei freigestellt, wir stehen auf dazu. Bitte.
Hineingeht, dass wir danach auch tun. So danke ich dir auch für die Ausführungen von Bruder Jansen und lobe und preise dich, dass du uns so gut versorgst. Amen.